Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Du bist ein Gott, der mich sieht. So war ja die Jahreslosung und der Jens hat ja dazu auch eine Predigt gehalten. Und die Hagar hat das erlebt und Gott damit einen Namen gegeben, nämlich El-Roi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und damit war sie der erste Mensch, eine Frau, die Gott überhaupt einen Namen gegeben hat, bevor irgendjemand anderes Gott einen Namen geben konnte. Und auch weit davor, bevor sich Gott dem Mose am Dornbusch vorstellen konnte. Und für die Hagar war das irgendwie gefühlt gleichbedeutend. Sie wurde von Gott gesehen und sie fühlte sich dann auch versorgt. Das war irgendwie gleich. Ich werde gesehen und dann bin ich auch versorgt. Viele Christinnen und Christen sind ja auch davon überzeugt, Gott sieht uns. Manchmal freuen wir uns darüber. Es gibt uns eine Gewissheit, dass wir nicht alleine sind. Manchmal gibt es aber doch Situationen, wo wir denken, da müsst ihr nicht so genau hingucken. Auf jeden Fall ist es so, für uns ist das nicht eine Gleichung. Ich werde gesehen und deswegen bin ich auch versorgt. Weil ganz oft, und das Leben bietet genug Möglichkeiten, dass wir uns entsprechend Sorgen machen. Es kann sein, dass wir uns Sorgen machen, ob die nächste Mathearbeit besser wird wie die letzte. Oder es kann sein, dass wir uns überlegen, werde ich noch irgendwie einen Partner oder eine Partnerin finden. Wenn wir dann einen Partner irgendwie und eine Partnerin gefunden haben, dann ploppen auf einmal Sorgen um unsere Ehe und unsere Beziehung vielleicht auf. Oder um die Kinder. Was wird aus denen wohl werden? Und sind wir dann in einem reiferen Alter, dann machen wir uns Sorgen darum, werden wir so gesund sein, dass wir anderen irgendwie später mal nicht zur Last fallen werden. Also wir nehmen wahr, Gründe, sich Sorgen zu machen, gibt es wirklich in jeder Lebensphase, in jedem Lebensabschnitt. Und Jesus hat das gewusst, hat das wahrgenommen. Das ging nämlich nicht nur den Menschen wie heute und so, sondern den Menschen damals ging das auch schon so. Das hat er in den Begegnungen mit den vielen Männern und Frauen abgespürt. Und deswegen hat er sich gedacht, okay, liebe Leute, dann muss ich euch mal was dazu sagen. Und das haben wir ja eben vorgelesen bekommen, diesen bekannten Text aus der Bergpredigt. Ich lese ihn nicht nochmal vor. Der Grundtenor dieses Textes ist, wir sollen ohne Sorgen leben. Leute, macht euch keine Sorgen. So die Grundaussage von Jesus. Ja, das klingt irgendwie gut, aber wenn ich ehrlich bin, regt sich doch in mir so ein bisschen Widerstand. Und in einer gewissen Weise auch zu Recht. Nämlich eine Theorie der Gehirnforschung, die besagt, dass unser menschliches Gehirn einfach so gestrickt ist, dass negative Gedanken, Dinge, die uns Angst machen, wo wir uns Sorgen machen, dass diese Gedanken relativ direkt in uns hineinfließen und gefühlt direkt ein Teil von uns werden. Bei den positiven, guten Gedanken, Erlebnissen ist das allerdings anders. Die müssen wir erst einige Zeit, so 15, 20 Sekunden lang irgendwie bewusst wahrnehmen und registrieren, bevor die dann gefühlt so ein bisschen Teil von uns werden. Also die Sache ist, was uns ängstigt, was uns Sorgen macht, das prägt uns leichter als das, ja, was uns freut, was gut ist für uns. Also ganz logisch, wir machen uns viel leichter Sorgen. Hinzu kommt, dass die neurologische Forschung sagt, dass immer dann, wenn unser Gehirn so einen gewissen Leerlaufmodus ist, wir nicht nirgendwo unsere Aufmerksamkeit besonders drauf richten, also bei Autofahrten oder wenn wir im Bus sitzen oder wenn wir vielleicht nachts nicht einschlafen können oder so, dass dann unser Gehirn diesen Leerlauf nutzt, und sich alle möglichen Dinge über Situationen in der Zukunft ausdenkt, die irgendwie vielleicht problematisch sein könnten. Oder wo wir tatsächlich schon in einem Konflikt stecken und wir uns Gedanken machen, wie wir das dann aussehen. Also was löst denn unser Sorgenmachen so eigentlich aus? Irgendwie kann das gefühlt alles sein. Selbst Dinge, die irgendwie gut laufen, da kann man sich ja dann denken, was ist, wenn das, was ich jetzt gemacht habe, irgendwie wieder auseinanderfällt? Aber so meist machen wir uns ja Sorgen und Gedanken, wenn irgendwelche Situationen mehrdeutig sind, wenn wir nicht wissen, wie werden die verlaufen. Oder es ganz neue Situationen sind, wo wir noch kein Rezept haben, wie wir denn damit umgehen, wie wir uns da verhalten sollen. Wo Dinge unvorhersehbar sind. Also unklar, wie wird sich das entwickeln. Für manche Menschen ist das okay, weil die lieben Abenteuer, die lieben Herausforderungen. Menschen, die, vielleicht gehören sie auch dazu, ein bisschen so gestrickt sind wie ich, ich überlasse die Dinge ungern dem Zufall. Also ich liebe da eigentlich viel mehr Sicherheit. Und so sind ganz viele Menschen irgendwie in Deutschland, die haben ein recht hohes Sicherheitsbedürfnis. Darum horten wir zum Beispiel Klopapier. Oder wir schließen Versicherungen ab, alle möglichen. Deswegen haben wir Versicherungen auch so große, schöne Gebäude. Vielleicht fährt von Ihnen jemand gerne in den Winterurlaub. Na, wo buchen Sie? Doch ganz klar da, wo es eine hundertprozentige Schneegarantie gibt. Weil Sie wollen ja keinen Reinfall erleben, wenn Sie das Geld schon ausgeben. Und um alles im Griff zu haben, streben wir Menschen, die Menschheit insgesamt, danach, das Leben verfügbar zu machen. Im Sinne von kontrollierbar zu machen. Deswegen forschen wir, deswegen geht die Wissenschaft auch immer weiter und immer mehr Erkenntnis zu haben, um immer mehr Dinge zu verstehen und dadurch auch immer mehr in Griff zu haben. Und die Sache ist, je mehr wir beherrschen, so hoffen wir, dass die Unwägbarkeiten des Lebens dadurch immer kleiner werden und weil die immer kleiner werden, dass wir uns immer weniger Sorgen machen müssen. Das wäre ja schön, wenn dem tatsächlich so wäre, je mehr wir wissen, je mehr wir erforschen und so, dass dann die Sorgen immer weniger und kleiner werden. Der Soziologe Hartmut Rosa jedoch sagt, eine Welt, die vollständig gewusst, geplant und beherrscht wäre, wäre eine tote Welt. Das Leben bekommt seine Spannung in dem Wechselspiel von dem, was uns verfügbar ist, und dem, was uns unverfügbar ist. Also es wird so bleiben. Manches im Leben können wir irgendwie kontrollieren. Anderes halt eben nicht. Das Leben ist einfach mehr oder weniger unverfügbar. Packen wir jetzt unsere kleinen neurologischen Gehirnforschungserkenntnisse und den soziologischen Gedanken zusammen, dann kommen wir eigentlich zu dem Punkt, naja, Sorgen machen gehört wohl zum Leben dazu. Aber Momentchen, haben wir nicht eben diesen Text aus Matthäus vorgelesen bekommen, wo Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen. Wie jetzt? Wie stellt sich Jesus das vor? Weil Jesus jetzt sagt hier, macht euch keine Sorgen. Da sagen wir, okay, Jesus, weil du das sagst, wir sollen uns keine Sorgen machen, dann mache ich mir jetzt auch keine mehr. Ist das so einfach? Nein, ich glaube eher nicht, dass das Jesus so meinte. Wir Menschen sind doch so gestrickt, wie Dietrich Bonhoeffer mal formuliert hat. Wir wollen durch Sorge sorglos werden und vermehren durch unsere Sorgen nur die Sorgen. Also so sind wir doch gestrickt. Und Jesus wusste das, dass Sorgen machen ganz viel Lebensenergie und Lebensqualität raubt. Und deswegen rät er uns auch etwas, nämlich schaut euch die Vögel an. Wie jetzt? Sollen wir jetzt irgendwie Vogelkunde betreiben? Sollen wir in die Natur spazieren gehen oder so? Ja, ich glaube, sowas in der Richtung meint Jesus tatsächlich. Ich glaube, Jesus möchte, dass wir unsere Blickrichtung verändern, dass wir tatsächlich aufsehen und uns umsehen, dass wir tatsächlich neu wahrnehmen, wie viel Mühe Gott sich mit dieser Schöpfung gegeben hat und wie er dafür sorgt, dass jedes Lebewesen, jeder Vogel oder jede Lilie von mir aus auch, darin einfach seinen Platz hat, sein Auskommen, da in der Schöpfung einfach sein Vorkommen hat und in Schönheit sich entfalten kann. Jesus möchte uns, glaube ich, das sagen. Leute, schaut euch das an und begreife, wie gut es deshalb auch Gott mit dir meint. Und so argumentiert Jesus ja auch. Der Vater im Himmel, der sorgt quasi für die Vögel und die Lilien und natürlich auch für euch. Und ihr seid doch viel mehr wert wie die Vögel. Also dieses alte biblische Verhaltensmuster von dem Kleineren, von dem Geringeren auf das Größere, auf das Wichtigere irgendwie schließen. Ich glaube, dieser Rat Jesu, uns keine Sorgen zu machen, der kommt daher, dass er selber ein ganz großes Vertrauen in Gott als den Versorger hat. Und so sagt er auch, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Mit dieser Unterscheidung in heute und morgen, wo das beide bildhafte Begriffe sind, scheint uns Jesus zu sagen zu wollen, ihr liebe Leute, ihr müsst eure Zuständigkeiten auch richtig einschätzen und richtig bestimmen. Über manches in eurem Leben, da könnt ihr verfügen. Bis heute. Aber über manche Dinge, da könnt ihr nicht verfügen. Da habt ihr keine Kontrolle drüber. Das Morgen. Also die Reichweite eurer Kontrollkraft, die müsst ihr nochmal neu fokussieren. Überfordert euch da nicht. Jesus geht es hier nicht um irgendeine naive Sorglosigkeit oder so. Um, dass wir irgendwie nicht sinnvoll mit Geld umgehen sollten, dass wir vorsorgen sollten, dass wir regelmäßig unser Auto zur Inspektion schicken sollten oder dass wir auch regelmäßig ab einem gewissen Alter zur Gesundheitsvorsorge gehen sollten. Um all das sollen wir uns kümmern. Ja, das ist das Heute. Aber das Morgen, das, was wir gar nicht beeinflussen können, was wir vielleicht auch noch gar nicht so klar sehen, wo wir vielleicht nur eine vage Befürchtung haben. Da sagt Jesus, überlass das doch mal Gott. Ja, guter Gedanke. Trotzdem, das Morgen würden wir doch gerne auch irgendwie viel besser, viel deutlicher in den Griff bekommen. Irgendwie mehr Sicherheitsgefühl haben. Es gibt ja so zwei Arten von Problemen oder Sorgen. Das sind sozusagen echte Problemsorgen, wo es ein tatsächliches, handfestes Problem gibt. Und dann gibt es diese hypothetischen Sorgen. Da geht es um Dinge, die es irgendwie im Moment noch nicht gibt, aber wir vermuten da, dass da was kommen könnte. Und gerade bei diesen hypothetischen, unvorhersehbaren und unverfügbaren Dingen, ich glaube, da möchte Jesus wirklich ernsthaft unsere Blickrichtung verändern. Und so sagt Jesus, sorgt nicht. Alles, was lebt, ist auch von Gottes Fürsorge getragen und begleitet. Und deswegen vielmehr setzt euch zuerst für Gottes Reich ein, dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Mir scheint, als wenn Jesus dem Sorgen machen so ein bisschen das Sorgen für gegenüberstellt. Also Sorgen machen und ersetzt das lieber für ein Sorgen oder durch ein Sorgen für. Jesus scheint hier deutlich zu machen wollen, ja, Sorgen gehören wohl zu einem Leben dazu, aber sorgt euch um das Richtige. Sorgt euch um das Richtige. Der Fokus soll sich auf etwas richten, das größer ist als wir selber, nämlich das Reich Gottes. Wir sollen das, was Gott auf dem Herzen liegt, wo er für brennt, was ihm wichtig ist, das sollen wir nicht vergessen. Also Jesus stellt auch so ein bisschen die Frage nach dem Stellenwert der Dinge in unserem Leben. Um welche Dinge sorgen wir uns? Und gehören da auch Gottes Anliegen auch dazu? Gehört das auch zu den Dingen, wo wir uns Sorgen drum machen? Jesus macht also erst deutlich, liebe Leute, ihr wisst, Gott sorgt für euch. Und dann brauchen wir nämlich nicht mehr für uns sorgen, dann habt ihr Kapazitäten frei für Menschen, für Dinge, die Gott auf dem Herzen liegen. Wie die Armen, die Notleidenden, die Menschen, die irgendwie gerade im schwierigen Fahrwasser ihres Lebens sind, die existenzielle Sorgen haben. Bekannte von mir, die haben so eine kleine Biometzgerei. Und vor einigen Jahren saß ich bei ihnen da unter einem runden Holztisch, die haben da so einen kleinen Erker, da ist der reingebaut. Und da erzählten sie mir, dass sie vor 10, 12 Jahren irgendwann den Entschluss gefasst hatten, einen Großteil ihres Geldes für Kinder in Not, in schwierigen Lebenssituationen zu geben. Und diese Entscheidung haben sie getroffen, als ihr kleines Unternehmen kurz vor der Insolvenz stand. Also, wo ich gesagt hätte, naja, also wenn es jetzt gerade eine Situation gibt, wo man sich um sich selber mal wirklich kümmern sollte, dann doch in so einer Lebensphase. Aber sie haben trotzdem diese Entscheidung getroffen und sind sogar noch einen Schritt weitergegangen. Die haben sogar alle Versicherungen gekündigt, die man nicht zwingend braucht, um sie auch im Sinne des Reiches Gottes irgendwie einzusetzen. Ist ihnen das leicht gefallen? Nee. Hatten sie zwischendurch auf ihrem Weg Zweifel? Ja, auf jeden Fall. Aber haben sie erlebt, dass Gott sie versorgt? Rückblickend auf jeden Fall auch. Denn heute geht es ihrem kleinen Betrieb wieder recht gut. Sie konnten sogar noch einen Auszubildenden einstellen und ja, sie fühlen sich versorgt. Ja, können wir jetzt sagen, das Metzger-Ehepaar. Und lieber Andreas Schuss, das ist mal wieder so eine typische Erfolgsgeschichte irgendwie. Die hört man ja dann immer gerne in Predigten und so. Aber mal ehrlich, das Schwierige im Leben und auch im Glauben ist doch, na, dass das schief gehen kann. Dass das nämlich nicht so irgendwie glatt durchläuft. Jedem von uns ist doch bewusst, dass es mal kleinere oder auch mal größere Steine im Leben gibt. Genau das ist doch eines der Gründe, wieso wir uns Sorgen machen. Dass es halt eben kein Selbstläufer immer ist. Nicht jeder lebt in Verhältnissen, die einen munter wie so ein Vogel zwitschern lassen. Und so sehr wir das doch auch wirklich glauben und erleben wollen, manchmal tun wir das ja auch tatsächlich, dass Gott uns wirklich versorgt und uns sieht, so lehrt doch auch das Leben, das eigene oder das von Freunden, Bekannten oder sonst wie Menschen, die wir irgendwie kennen, naja, dass wir nicht immer das kriegen, was wir uns erbeten, erbitten oder was wir uns wünschen. Also ein Leben so, naja, komm, Reich Gottes und ich mache mir gar keine Sorgen, irgendwie eher unwahrscheinlich, oder? Also ich zumindest spüre da tatsächlich eine tiefe Spannung. Auf der einen Seite, ja, ganz klar, Gott sieht uns und Gott versorgt uns. Aber auf der anderen Seite, Gott ist unverfügbar. Ich finde, das ist immer mal wieder sehr herausfordernd. Ganz gerne würden wir ja Gott dingfest machen. Gerne würden wir ihn festlegen auf bestimmte Orte, auf bestimmte Vorstellungen und auf bestimmte Erfahrungen. Doch beim Blick in die Bibel wird ja für mich ziemlich deutlich, Gott ist nah, aber er scheint auch oft fern. Gott gibt sich zu erkennen, aber er ist auch verborgen. Gott ist treu, ganz klar. Und doch handelt er, wie er will. Das ist ziemlich spannungsgeladen, ne? Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Diesen unverfügbaren Gott nennt Jesus Vater. Vater unser, so war Abba, Papi. Und er spricht davon, dass dieser Gott uns wirklich zutiefst liebt und uns versorgen möchte. Das ist wirklich die gute Nachricht. Aber bei einer guten, Sie ahnen es schon, gibt es natürlich auch immer eine schlechte. Ich glaube, wir können es wirklich vergessen, dass wir sowohl Gott als auch das Leben zu 100% in den Griff bekommen. Auch die galant durch den galiläischen Himmel schwebenden Vögel, auf die Jesus unser Hinweis, auf die wir gucken sollen, auch die hatten natürliche Feinde, nämlich Raubvögel, Falken oder sowas, die ihnen Stress machten, die das Leben erschwerten. Also diese Spannung, die bleibt. Ich komme zum Ende meiner Predigt. Da möchte ich Ihnen nochmal ganz deutlich sagen, trotz aller Spannung, in diesem Text steht, macht euch keine Sorgen. Dazu fordert uns Jesus im Bibeltext und an ganz vielen Stellen der Bibel werden wir dazu aufgefordert, uns keine Sorgen zu machen. Sorgt euch nicht. Jesus drückt es sogar ganz pointiert aus. Er sagt, von Sorgen bestimmen lassen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Eben vorgelesen bekommen. Meine Jungs würden zu mir sagen, Papa, chill deine Base. Gott sagt uns auch, liebe Leute, chillt eure Base. Entspannt euch, lehnt euch zurück. Ich bin es doch, Gott, liebevoller Vater. Ein bekanntes Gebet vom amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr kann uns da vielleicht den Weg weisen, kann uns da vielleicht helfen mit dieser Spannung, aber mit auch dieser Zusage Gottes, die da über allem steht, gut mit umzugehen. Das Gebet geht so. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, dieses Gebet drückt so ein bisschen aus, wie wir als Christinnen und Christen in dieser Welt mit dieser Spannung leben können. Dass wir die Sorgen wirklich Gott abgeben können, aber trotzdem nicht gleichgültig gegenüber den Problemen, die das Leben so mit sich bringt, sein sollen. Sondern, ich glaube, Sorgen an Gott abgeben, das heißt, sich aufmachen wirklich zu einem Leben mit Gott, wo Gott uns ganz neu die Augen öffnet für die ganz wichtigen Dinge im Leben, die ihm am Herzen liegen. Und dann, glaube ich, wäre es doch gelacht, wenn sich über die Zeit nicht tatsächlich etwas verändert. Unser Fokus sich ein bisschen verschiebt von dem sich Sorgen machen, hin dafür mit Gott für andere zu sorgen. Amen. Ja, Sie sind mich noch nicht los. Wie schon angekündigt, sage ich noch ein paar Takte zu Compassion. Wir leben ja gerade in einer recht schwierigen Zeit. Eine Krise jagt ja gefühlt die nächste und das verunsichert ganz viele und viele Menschen blicken deswegen durchaus zu Recht irgendwie pessimistisch, skeptisch in die Zukunft. Doch Kinder, die in extremer Armut sind, die bekommen quasi eine düstere Zukunft in die Wiege gelegt. Weil extreme Armut macht Kinder anfällig, weil sie keine Bildung haben, weil sie Hunger und Krankheiten und Gewalt ausgesetzt sind. Doch auch ihnen gilt doch dieselbe Hoffnung wie uns, dass Gott uns sieht und versorgt. Wir von Compassion, wir haben einen Traum, ein Ziel. dass nämlich kein Kind in Armut leben sollte, dass jedes Kind in Würde leben sollte. Doch ganz mal ehrlich, die Realität sieht anders aus. 400 Millionen Kinder leben heutzutage in extremer Armut. Und 149 Millionen Kinder unter 5 Jahre haben kein regelmäßiges Essen, leiden unter chronischem Hunger. So, das sind jetzt irgendwie abstrakte, große Zahlen. Doch hinter jeder Zahl steckt ja ein Schicksal, ein einzelnes Kind. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir, wenn ich solche Zahlen in den Nachrichten höre oder in irgendeinem Magazin oder so lese. Ja, und insbesondere dann, wenn es dann auch noch Menschen betrifft, die irgendwie tausende Kilometer weit weg sind, ja, dann irgendwie fühle ich mich so ein bisschen ohnmächtig. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch kein Allheilmittel parat, wie die all diese großen und mächtigen Probleme auf dieser Welt irgendwie mit einem Schlag beseitigen können. Doch ich glaube, wir müssen da den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern wir können uns beteiligen und Gemeinden und Kirchen vor Ort unterstützen. Compassion heißt ja übersetzt Barmherzigkeit oder Mitgefühl. Und seit über 70 Jahren hat sich Compassion auf den Weg gemacht, um Kinder aus Armut zu befreien im Namen Jesu. Und dazu arbeiten wir in über 25 Ländern mit über 8.300 Kirchen und Gemeinden partnerschaftlich zusammen. Das sind Kirchen und Gemeinden, die dort sind, wo die Armut am größten sind. Und Compassion als Organisation stellt sich quasi hinter die Gemeinden und unterstützt diese bestmöglich dabei, sich Kindern aus extrem armen Familien zuzuwenden. Bei Armut denken wir oft an irgendwie kein Geld, leben irgendwie vielleicht in einem Slum oder nichts zu essen haben. Ja, das ist das Vorderscheinige, das, was einem am ehesten zutage tritt in den Medien. Aber Armut ist erstmal zutiefst eine zerstörerische Realität, die etwas im Innern der Menschen und insbesondere der Kinder kaputt macht. Armut vermittelt die Botschaft, du bist wertlos, du schaffst es nicht, du wirst hier niemals rauskommen und du bist allein. Und in der Tat, für diese Kinder ist es schwierig, da rauszukommen. Und Compassion hilft deswegen den Kindern in allen Lebensbereichen. Und ein erster Schritt ist erstmal ein ganz einfacher eigentlich, nämlich dass jemand an sie glaubt. Und so bildet sich eine Gemeinschaft um die Kinder. Das sind einmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einem der Kinderzentren. Da ist es ein Pate oder eine Patin, die dieses Kind durch eine 1:1 Patenschaft unterstützt und durch Briefe den Kindern Wertschätzung und Würde gibt. Und das ist nun einmal Jesus selber, der diesem Kind zuspricht, ich sehe dich und du hast einen Wert, du bist geliebt. Und welche Auswirkungen das hat, wenn ein Kind in eine solche Gemeinschaft quasi gestellt ist und wie sich da das Leben auch verändern kann, das schauen wir uns mal am Beispiel von Janelli aus der Dominikanischen Republik an.
Am Tag, als meine Mutter herausfand, dass ich schwanger war, sagte ihr mein Vater, sie solle abtreiben. Oder er würde sie verlassen.
She chose me.
Sie entschied sich für mich. Er, mein Vater, war verschwunden, bevor ich den ersten Atemzug machte.
As a single and educated woman,
als alleinerziehende und ungebildete Frau in Villa Flores kämpfte Mama jeden Tag darum, uns zu versorgen.
As a girl, I would dream. Would I ever?
Als ich ein Mädchen war, träumte ich. Würde jemals etwas aus mir werden? Die Stimmen in meiner Nachbarschaft riefen, du bist nur ein Mädchen. Du bist arm. Du hast keinen Grund zu träumen. Aus dir wird nie etwas.
needed something.
Ich brauchte etwas oder jemanden, um eine Zukunft zu haben. Eines Tages erzählte ich meiner Patin von meinem Traum. Ich möchte Ärztin werden. Die Antwort meiner Patin war schlicht. Janelli, ich habe dich lieb und ich glaube an dich.
And I believe in you.
Manchmal kannst du nicht an einen Traum glauben, bis jemand gemeinsam mit dir daran glaubt. Habe ich dir nicht befohlen? Sei stark und mutig. Hab keine Angst. Lass dich nicht entmutigen, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wo immer du hingehst. Gott hat mir diesen Traum gegeben und er hat mich mit einer Bestimmung erschaffen. Mein Name ist Janelli Suero, Ärztin, Ehefrau, Mutter und eine kostbare Tochter Gottes.
Eine Geschichte von Tausenden. Nicht alle werden jetzt irgendwie Ärzte, manche werden Lehrerin oder Klempner, Schreiner oder Krankenschwester. Der Ansatz von Compassion ist ein sehr zielgerichteter und persönlicher. Die Kinder werden sehr individuell vom 3. bis zum 18. Lebensjahr ganzheitlich gefördert durch Bildung, durch Gesundheitsvorsorge, durch ausgewogene Ernährung, dass ihre Persönlichkeiten gestärkt und gefördert werden, dass sie handwerkliche Fähigkeiten erlernen und das verändert sie oft am nachhaltigsten, sie lernen Jesus Christus kennen. So individuell wir die Kinder vor Ort fördern, so ist auch der Kontakt zu den Kindern. Wir als Familie haben mehrere Patenschaften und unter anderem den Essener Dier. Der hatte letztes Jahr im November Geburtstag. Und da kriegt er von uns so ein Geburtstagsgeschenk, wo die Mitarbeiter der Gemeinde zu den Eltern gehen und fragen hier, wo würde sich denn der Essener Dier drüber freuen. Der Essener Dier schrieb mir auch und bedankte sich dafür, schrieb aber auch, sie hätten sich halt eben davon Lebensmittel als Familie gekauft. Weil die Not gerade aus Nicaragua kommt, der so groß ist, dass sie das für Lebensmittel ausgeben mussten. Und das ist ein weltweites Problem, was uns gerade von Compassion aus wirklich beschäftigt. 828 Millionen Menschen in ganz vielen Ländern des globalen Südens leiden unter der Lebensmittelkrise, die sich aus verschiedenen Dingen gespeist hat. Einmal die Folgen von Covid, die den nicht mit einem Wumms oder Doppelwumms irgendwie abdämpfen konnten. Dann der Klimawandel durch Trockenheit, wurden die Ernten viel geringer, die haben auch eine viel höhere Inflation oft, sodass das geringe Einkommen nicht mehr reicht, um Reis oder sonst irgendwas für die Familie zu kaufen. Und hinzu kommt halt eben einfach die fehlenden Weizenlieferungen durch den Krieg in der Ukraine. Also, wenn Sie da was tun möchten, nehmen Sie den Flyer mit. Ansonsten möchte ich Sie einladen, durch eine 1:1 Patenschaft über tausende Kilometer einem Kind zu zeigen, du bist nicht vergessen, du bist wertvoll und ich sehe dich und deine Not. Einige von Ihnen haben das schon längst gemacht und dafür bedanke ich mich total herzlich. Und wenn Sie überlegen, das nochmal zu tun oder manche vielleicht zum ersten Mal, dann lade ich Sie ein, da an den Infotisch, am Eingang haben Sie den vielleicht schon gesehen, da hinzugehen. Dort ist die Anita, die ehrenamtliche Mitarbeiterin von Compassion, die aus Hildesheim extra heute Morgen hierher gekommen ist. Die können Sie noch alle Fragen rund um Compassion einfach stellen.